Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Sagt mir keiner was. Also, was kann ich denn schon sagen, bevor ihr den Clip gesehen habt? Die den Podcast hören, die könnten sich diesen Clip angucken und ihr anderen ja vielleicht dann auch, wenn ihr ihn jetzt nie zu sehen bekommt. Das ist aus dem Film Grüße aus Fukushima. Wenn ihr das bei YouTube eingebt, Grüße aus Fukushima, und dann den zweiten Eintrag nehmt, Trailer und Filmclip, dann kommt ihr zu dem Clip, der eben hier zu sehen war. Das Ganze spielt in einem Haus, das konnte man jetzt hier noch nicht sehen, das zerstört ist, fast komplett zerstört ist, weil diese Flutwelle nach Fukushima das Haus dieser alten Frau fast vernichtet hat, und sie ist dabei, das wieder aufzubauen, und diese junge Frau kommt dazu und hilft ihr. Und ich bin mal gespannt, ob ihr den Zusammenhang zwischen diesem Clip, wo die beiden Tee trinken, und dem Buch Joel auf die Reihe kriegt nachher. Habt ihr den Clip jetzt schon wieder, wenn ihr das auch habt? Ja, dann machen wir das jetzt noch. Für mich gibt es einen Zusammenhang zwischen diesem Film mit diesen zwei Frauen, die eine, die alles verloren hat, die andere, die davor Angst hat, und diesem Buch im Alten Testament, das sich Joel nennt. Ich bin mal gespannt, ob ihr ihn so ähnlich empfindet. Joel. Miriam hat eben schon gesagt, sie weiß gar nicht viel über den. Wie die anderen in unserer Reihe ist er einer der kleinen Propheten. Das heißt, sein Buch hat nur 4 Kapitel, man hat es in 10 Minuten durchgelesen. Aber auch ich habe noch nie über Joel gepredigt. Jetzt müsst ihr mir noch das Ding wieder aktivieren, dass ich hier... Ich habe noch nie über Joel gepredigt. Und als ich mich jetzt damit beschäftigt habe, habe ich gedacht, ja, irgendwie weiß ich auch warum. Denn er ist tatsächlich, das ist schon ein seltsames Buch. Ich hatte, sagen wir mal, nur ein bisschen Mühe, ein bisschen schon, aber nur ein bisschen herauszufinden, was er mir sagen will. Ich hatte ziemlich große Mühe herauszufinden, was mache ich jetzt mit dem, was er mir da sagt? Was werdet ihr daraus machen? Denn es geht in diesem Buch um das Apokalyptische oder zumindest um etwas Apokalyptisches. Am Ende der Zeiten und auch im eigenen Leben. Das Apokalyptische im eigenen Leben. Und es geht darum, wie er das deutet. Wie er das deutet. Nämlich, die Miri schon gesagt, als Gericht Gottes. Und da zucken wir ja zusammen. Deshalb geht es in dem Buch auch um Buße, und dann geht es auch um Hoffnung und Leben schon. Aber diese Hoffnung und das Leben, das ist ein bisschen wie diese Tasse Tee mitten in dieser Zerstörung da. Sie ist das Wichtige irgendwie, sie ist was Besonderes, aber da außenrum sieht es schon bitter aus. Das ist auch beim Buch Joel so ein bisschen so. So, ein Tipp für dieses Buch und für alle diese Bücher, die, wenn du in diesen alten Schriften liest, dir erstmal so sperrig, fremd, seltsam entgegenkommen, ist dieser hier. Diese Texte waren einst für viele, viele, viele Menschen so wertvoll, dass sie Eingang in den Kanon der Bibel gefunden haben. Und das im Hinterkopf zu haben, hilft manchmal. Es hilft die kritische, oder die, das ist ja keine kritische Frage. Diese Frage, da ist hilfreich, sich zu überlegen, okay, mir sind diese Texte fremd, aber warum waren sie anderen heilig? Warum waren sie Menschen heilig? Und so zu fragen, hilft oft, mir einen Zugang zu diesen Texten zu finden. Sie waren für Menschen wertvoll, vielleicht sind sie es auch für mich. Das ist ungefähr so wie mit diesem Hemd hier. Ich nehme an, dass sich manche von euch fragen, warum trägt er dieses Hemd? Hält er das für schön? Das war vor 10 Jahren schön. Ja, genau. Aber mir ist es offensichtlich wertvoll. Also, diese Frage hilft euch vielleicht irgendwie mit diesem gestreiften Hemd klarzukommen. Oder eben mit diesen Texten. Kurz ein paar Fakten zu Joel jetzt. Erstmal so ein bisschen Wissen, ja, ein bisschen Geschichte. Man weiß nichts über Joel. Also fast nichts. Man weiß, dass er so hieß. Und man kennt den Namen seines Vaters. Der ist aber völlig unwichtig. Ich habe ihn auch schon wieder vergessen. Weil den Vater kannte man auch nicht. Sagt einem gar nichts. Joel, der Sohn von, steht da in den ersten Versen. Man weiß auch nicht, wann Joel wirkte. Die einen sagen 800 vor Christus, die anderen sagen 400 vor Christus. Die anderen sagen irgendwann dazwischen. Oh. Man weiß nicht, wo er wirkte. Da kann man aber vermuten Jerusalem. Denn in seinen Texten spielt der Tempel oft eine Rolle. Das deutet darauf hin, er lebte in dieser Stadt. Manche vermuten sogar, vielleicht war er Kultprophet. Klingt jetzt auch komisch, aber sozusagen also ein Prophet, nicht so wie Amos, der Bauer vom Feld, ja, und der sagt, ich habe jetzt was zu sagen, sondern jemand, der im Rahmen seiner priesterlichen Handlungen im Tempel vielleicht diese Worte sagte. Kann man von seinem Wortwahl her so ein bisschen vermuten. Aber man weiß es nicht genau. Es fällt noch was auf, er nennt nie den König. Oder die Regierenden, auch nicht kritisch, er kritisiert die nie, er nennt sie gar nicht, machen die anderen Propheten. Man kann wieder vorsichtig gesagt daraus schließen, vielleicht gab es keinen mehr. Das würde dann für die Zeit, die frühe Datierung sprechen. Also das Volk ist schon aus dem Exil in Babylon zurück und baut jetzt diese Stadt wieder auf. Und es gibt aber keinen regierenden König, den man kritisieren müsste. Es fällt auch auf, und das ist jetzt ein bisschen fürs Verständnis tatsächlich wichtig, da komme ich nachher nochmal drauf zurück, dass er nicht so scharf wie die anderen, Amos, Hosea, die Missstände im Volk kritisiert. Die anderen, die benennen das ja mit deutlichen Worten, tut er nicht. Er übt seine Kritik sozusagen nur ganz sanft. Seine Texte sind nicht sanft, aber seine Kritik ist sanft. Er fragt nicht, wer hat hier die Schuld? Ist für ihn keine Frage. Kommt nicht vor. Es ist so ein bisschen, wie wenn das schon nichts mehr bringt. Leute kritisieren. Wie wenn der Untergang schon nicht mehr aufzuhalten ist, weil er schon passiert ist. Wie wenn man schon nicht mehr warnen muss, ne? Weil es ist schon geschehen. Er klingt wie ein Prophet, der mitten in diesen apokalyptischen Zeiten mit seinem Volk leidet und nicht mehr nach dem Schuldigen sucht. Und er hat jetzt mitten in diesem eine Botschaft der Hoffnung. Ja, mitten im Unglück, mitten im Weltuntergang, muss man fast sagen. So. Nähern wir uns dem Ganzen mal so ein bisschen sachte. Also Botschaft mitten in schwierigen Zeiten, sagen wir mal. Was sind das für Botschaften, die Menschen in schwierigen Zeiten helfen? Ich zeige euch mal zwei solcher Botschaften aus meiner Facebook-Timeline der letzten Woche. Da geht es jetzt nicht um apokalyptische Zeiten, aber sagen wir mal, du steckst in schweren Zeiten und dann hilft dir vielleicht sowas hier. Und vielleicht sind deine Träume geplatzt, du wolltest was erreichen, aber das klappt irgendwie nicht, du zweifelst an dir selbst, dann ist es vielleicht sowas hier. Und jetzt noch einen dritten, den lese ich mal vor. Think once before you act, twice before you speak and three times before you post it on Facebook. Und das wäre in den ersten zwei Fällen ein echter Segen gewesen. Wenn Leute, das ist übrigens derselbe hier, der das erste gepostet hat. Naja, also ich, meine Meinung, diese beiden Facebook-Posts von vorhin waren es nicht wert, in die Welt posaunt zu werden. Denn nein, wir werden nicht eines Tages zurückschauen und exakt wissen, warum es doch gut war, dass es so passierte, wie es passierte. Und nein, du wirst auch nicht alle deine Ziele erreichen, wenn du nur gut genug dran glaubst. Es steht nicht nur dein mangelndes Selbstvertrauen zwischen dir und deinen Zielen. Da mögen noch ein paar andere Dinge auftauchen. Zwischen dir und deinen Zielen, da können sich durchaus Katastrophen schieben. Oder einfach nur Pech. Und dann liegt das nicht an deinem mangelnden Selbstwertgefühl. Dann hilft dir so ein amerikanischer Motivationstrainer auch nicht weiter. Dann gibt auch nicht eines Tages alles auf eine wundersame Art und Weise Sinn und du verstehst, ach, deswegen musste ich 3 Jahre Mobbing aushalten und wurde aus der Firma geekelt. Es war ja doch gut für mich. Also, diese Botschaften, Joel hat eine andere. Sie ist allerdings auch nicht so glatt und leicht, aber er hat eine andere. Und er erzählt in seiner Botschaft erstmal von der Katastrophe, die passiert. Und ich lese euch jetzt einmal Auszüge aus dem ersten Kapitel vor. Hört her, ihr Alten und Erfahrenen, hört her, alle Leute im Land. Ist so etwas Unerhörtes schon einmal vorgekommen, zu euren Lebzeiten oder zur Zeit eurer Vorfahren? Erzählt es euren Kindern, damit sie es ihren Kindern wieder weitersagen und diese wieder der folgenden Generation. Heuschrecken. Sie sind über unsere Felder hergefallen, Schwarm auf Schwarm, alles haben sie kahl gefressen. Was die einen übrig ließen, haben die nächsten verzehrt. Wacht auf, ihr Betrunkenen, und weint. Heult, ihr Zecher alle, denn es wird keinen neuen Wein mehr geben. Ein Heer, das unbesiegbar und nicht zu zählen ist, hat unser Land überfallen. Sie haben Zähne wie Löwen. Unsere Weinstöcke haben sie kahl gefressen und die Feigenbäume entlaubt. Sogar die Rinde haben sie abgenagt und nur das nackte Holz übrig gelassen. Weint und klagt wie eine Braut, die im Sack umhergeht, weil sie ihren Bräutigam verloren hat. Die Felder sind verwüstet und ausgedörrt. Die Ernte ist vernichtet. Niemand bringt mehr Korn, Öl und Wein als Speise- und Trankopfer in dem Tempel des Herrn. Darum trauern die Priester, die den Opferdienst für den Herrn versehen. Klagt über euer Unglück, ihr Bauern und Weingärtner. Es gibt weder Weizen noch Gerste, die ganze Ernte ist verloren. Die Weinstöcke sind verdorrt, die Feigen- und Dattelbäume, die Granat- und Apfelbäume und alle wildwachsenden Bäume im Land sind entlaubt. Die ganze Freude der Menschen welkt dahin. Die apokalyptische Flut bei Joel ist das hier, Heuschrecken. So, ist jetzt für uns in Würzburg nicht so das Horrorszenario. Manchmal sehe ich eine bei mir im Garten. Die ist dann aber grün irgendwie. Für manche Länder in Afrika ist das heute noch ein fettes Problem. Ich habe mich kundig gemacht. Der größte in der Geschichte aufgezeichnete Heuschreckenschwarm, der flog durch, und zwar war das 1875, durch Nordamerika. Und ich habe da nochmal geguckt, ob das, also ich habe zweimal hingeguckt. Er umfasste 12,5 Billionen Tiere. Das sind 12.500 Milliarden Tiere. Der Schwarm war 3000 Kilometer lang und 175 Kilometer breit und wog 27,5 Millionen Tonnen. So. Also das ist dann schon blöd, wenn der vorbeikommt. Ganz so groß muss der Schwarm in jetzt da zur Zeit des Joel gar nicht gewesen sein. Ein paar Milliarden Tiere, nicht 12.500 Milliarden, ein paar Milliarden Tiere reichen aus, um wie ein Tsunami das Land zu überschwemmen und in kürzester Zeit die Vegetation in Grund und Boden zu fressen. Das ist das Problem. Und damit die Ernte zu vernichten und oft auch die Grundlage für die nächsten Ernten. Also ein Heuschreckenschwarm bedeutet nichts anderes als Hunger und Tod. Tatsächlich liegen wir also bei Heuschrecken in der gleichen Kategorie wie Fukushima für die Menschen, die das erleben. Ob du dabei jetzt an die Flutwelle denkst oder an die radioaktive Welle. Aber eine Katastrophe, die nicht nur irgendwie ein bisschen das Leben schwerer macht, sondern eine Katastrophe ist. So, sowas passiert, sagt Joel, und schiebt sich zwischen dich und deine Pläne. Sowas passiert. Ihr erinnert euch, ihr habt das erlebt. Er spricht von der Vergangenheit. Ihr habt das erlebt. Ein naturgewaltiger, vernichtende Katastrophe brach über uns da rein und danach war nichts mehr, wie es vorher war. Erzählt das der nächsten Generation. Erinnert euch daran. Haltet das fest, sowas passiert. So, was hätte Joel bei Facebook gepostet? Vielleicht sowas. Kennt ihr Nico Semsrott? Er sagt das ungefähr so. Freude ist nur ein Mangel an Information. So. Nein, Joel hätte das nicht gesagt. Er hat schon mehr zu sagen. Aber er sagt, Katastrophen passieren. Das, was Joel sagt, das ist ein bisschen wie die Tasse Tee in dieser katastrophalen, ruinierten Wüste da. Ein bisschen sowas. Zuerst mal, ich komme gleich zu der Tasse Tee, also der warmen und auch gut tuenden Tasse Tee. Zuerst mal aber sagt er, wacht auf Leute, heult, denn sowas ist passiert. Und es kann jederzeit wieder geschehen. Diese scheiß Heuschrecken, ich habe mich noch ein bisschen mehr gelesen, die sind da eigentlich nette Einzelgänger, so wie in meinem Garten. Eigentlich fliegen die gar nicht in Schwärmen rum, ist gar nicht Heuschreckenart. Die knabbern da ein bisschen Löwenzahn, alles nett. Aber wenn die Umstände günstig sind, ich weiß nicht, Feuchtigkeit oder was, explodiert ihre Population manchmal irgendwie. Und wenn dann viele da sind, dann, das ist jetzt ein bisschen komisch, und diese Heuschrecken irgendwie sich aneinander da reiben, entsteht irgendein komischer Botenstoff in ihren Körpern und der erst macht aus ihnen diesen wilden Mob, der loszieht, und eigentlich, sonst bleiben die an dem Ort, wo sie so wohnen irgendwie, ja, und loszieht und wie ein wilder Mob das Land verheert. Also, was ich sagen will, plötzlich, sowas kommt plötzlich. Hörst du das Brummen? Der Himmel verdunkelt sich und sie sind da. Überall ein Albtraum, ein Trauma. Morgens war die Welt wie immer und abends war sie kaputt. Und wer sowas schon mal erlebt hat, morgens war die Welt wie immer, abends war sie kaputt. Der ist nicht wieder derselbe wahrscheinlich. Der wird das nicht vergessen. Und dem werden solche Facebook-Posts von vorhin, vermute ich, nicht mehr viel sagen. Also gut, soweit können wir mit Joel, glaube ich, ganz gut mit. Dunkle Zeiten gibt's, dem muss man ins Auge gucken, das ist so. Das seltsam Verstörende bei Joel, das kommt erst jetzt. Denn er deutet das, was passiert ist, also diese Heuschrecken, die deutet er, diesen Heuschrecken-Tsunami. Und zwar sagt er, sowas steht uns wieder bevor. Das lese ich aus Kapitel 2. Blast Alarm auf dem Zion, gebt Alarm auf dem heiligen Berg des Herrn, zittert ihr Bewohner des Landes, der Tag, an dem der Herr Gericht hält, ist nahe. Der Tag, an dem der Herr Gericht hält. Dunkel wie die Nacht ist dieser Tag, verhangen mit düsteren Wolken. So plötzlich, wie das frühe Morgenlicht sich über die Berge ausbreitet, fällt ein gewaltiges Heer von Feinden ins Land ein, das nicht zu zählen ist. Noch nie habt ihr so etwas erlebt und nie wieder wird es das geben in allen künftigen Generationen. Vor ihnen her wütet Feuer und hinter ihnen lodern die Flammen. Bevor sie kommen, ist das Land blühend, wie der Garten Eden. Und wenn sie vorübergezogen sind, liegt es so trostlos da wie die Wüste. Nichts wird von ihnen verschont. Sie sehen aus wie Pferde. Sie rennen daher wie Rosse in der Schlacht. Wenn sie über die Berggipfel springen, klingt es wie das Rasseln von Streitwagen, wie das Prasseln von Flammen, die ein Stoppelfeld verzehren. Sie sind wie ein kampfbereites Heer. Bei ihrem Anblick winden sich die Völker vor Angst. Alle Gesichter werden bleich. Wie Sturmtruppen greifen sie an und erklettern die Mauern. Unbeirrbar gehen sie ihren Weg. Keiner weicht einen Schritt davon ab oder kommt dem Nebenmann in die Quere. Keine Waffe kann ihren Vormarsch aufhalten. Sie überfallen die Stadt, sie erstürmen die Mauern, sie klettern wie Diebe durch die Fenster in alle Häuser. Die Erde bebt und der Himmel zittert vor ihnen, Sonne und Mond verfinstern sich und die Sterne hören auf zu strahlen. Der Herr selbst führt sie an. Er gibt ihnen mit Donnerstimme Befehle. Das ganze riesengroße Heer vollstreckt seinen Willen. Schrecklich ist der Tag, an dem der Herr eingreift. Wer wird ihn überstehen? So, also Joel deutet diese Katastrophe als Gericht Gottes. Und er redet irgendwie, vielleicht habt ihr es gemerkt, gleichzeitig von dem, was passierte, diese Heuschreckenplage, und von dem, was noch passieren wird. Er redet jetzt plötzlich auch irgendwie von der Zukunft. Er erinnert immer noch an die Heuschrecken, gleiche Sprache. Ja, die sehen aus wie Pferde, das Rasseln von Streitwagen, so klingt das, wenn die über die Berge kommen. Die erklettern die Mauer, mit Waffen kannst du nichts gegen die machen, die krabbeln überall rein, die sind in deinen Häusern und sie hinterlassen, vorher ist Garten Eden, nachher ist nur noch Wüste, so. Sonne und Mond verfinstern sich. Er redet von dieser Heuschreckenplage irgendwie, aber er redet gleichzeitig, das ist schon klar, von der Zukunft. Das ist das Anstrengende bei ihm, dass er manchmal zwischen den Zeiten hin und her springt. Er deutet das, was passiert ist, auf etwas, was passieren wird. Und er nennt das, was passieren wird, Tag des Herrn. Tag des Herrn. Also er findet diesen Begriff nicht, diesen Begriff kennt er. Das ist der Tag am Ende der Zeiten. Das ist der Tag, an denen Gott, ich habe überlegt, ob man das so sagen soll, aber zu Joel passt das, an denen Gott irgendwie abrechnet. So. Das, wo die meisten von uns, glaube ich, bei Joel ihre Schwierigkeiten hatten oder haben, das ist, dass er Gott als Verursacher der Katastrophe sieht. Der Herr selbst führt sie an, er gibt ihnen mit Donnerstimme Befehle, das ganze riesengroße Heer vollstreckt seinen Willen, schrecklich ist der Tag, an dem der Herr eingreift, wer wird ihn überstehen? Und er denkt dabei nicht nur an die Zukunft, er denkt dabei auch an die erlebte Katastrophe. Er deutet beides als Gericht Gottes. So, und an der Stelle kannst du das Buch, hast du zwei Möglichkeiten. Das eine ist, du klappst das Buch zu und sagst, ey, und würde ich nicht darüber predigen müssen jetzt heute, dann hätte ich das vielleicht auch gemacht. Dann gesagt, oh, nehmen wir anders, was anderes. Ja, aber jetzt, du kannst das wegklappen, vor allem, wenn du vielleicht beim Zuhören an eigene dunkle Tage denkst oder an dunkle Tage auf unserem Globus hier, ja, dann liegt die Reaktion nahe, dass dieser Gedanke da Gottes Gericht ist so fremd. So, oder du entscheidest dich, okay, ich halte das aus. Bleibt dir im Moment ja nichts anderes, ne? Außer du willst jetzt gehen, aber ich halte den Joel mal so aus. Vielleicht hat er mir was zu sagen. Und vielleicht hältst du ihn leichter aus, wenn ihr nochmal daran denkt. Warum waren diese Texte Menschen heilig? Zu allen Zeiten nämlich haben Menschen gelitten unter sowas wie diesen Plagen da und anderem, haben Traumatisches erlebt. Aus irgendeinem Grund ist ihnen Joel trotzdem heilig und seine Deutung. Irgendwie fanden sie darin Wahrheit. Irgendwie fanden sie darin Hoffnung. Warum? Wo? Das habe ich versucht zu denken. Wo ist darin die Hoffnung? Ich versuche mal einen ersten Gedanken. Wenn es dunkel wird in deinem Leben, und ich muss schon gleich einschränken, eigentlich redet Joel nicht von persönlichem Schicksal oder so. Er redet von sowas Überindividuellem. Ja? Er redet eigentlich nicht von persönlichem Leid. Aber wir sitzen ja vielleicht in solchen Gottesdiensten, lesen solche Texte und denken daran. Also, wenn es dunkel wird in deinem Leben, wenn irgendein Tsunami irgendeiner Art dir den Boden unter den Füßen wegzieht und du willst darin trotzdem an einen guten Gott glauben, das willst du festhalten, dann hast du diese Frage, wo ist Gott eigentlich in all dem? Sowieso. Brauchst du Joel gar nicht für. Hast du sowieso. Diese Frage drängt sich dir auf. Du kannst natürlich sagen, ich habe den Glauben an Gott, an einen guten Gott über Bord geworfen an dem Punkt. Kann man machen. Kommt Joel überhaupt nicht in den Sinn, zu sagen, ey, was hier passiert ist, es gibt keinen Gott. Kommt ihm nicht in den Sinn. Wenn du das auch nicht tust, wenn du den Glauben festhalten willst, dann hast du eigentlich nur zwei Möglichkeiten, das Geschehen zu deuten. Du kannst sagen, von Gott kommt das Gute und nur das Gute, denn er ist ja gut, ist ja nett. Von ihm kommt das Gute. Das Schlechte, die Katastrophen, die kommen dann aus einer anderen Quelle. Wie auch immer du die dann nennst, diese Quelle, der Teufel, das wäre jetzt mal so ein Vorschlag. Diese Figur ist Joel völlig unbekannt. Oder ja, ziemlich sicher ist, weiß er, da hat er davon noch nichts gehört. Vom Teufel. So. Aber diese Gedanken, das Gute kommt vom Guten und das Böse kommt vom Bösen, das nennt man Dualismus. Eine gute und eine böse Kraft, die liegen irgendwie im Streit miteinander. So, deswegen passiert das Schlechte und das Gute in unserer Welt. So unchristlich diese Vorstellung ist, ich habe sie jetzt schon bewertet, ne? So tief steckt sie dennoch in den Christenköpfen drin. Das Schöne an dieser Deutung ist, du kriegst dann mit Gott kein Problem. Denn der kann ja nichts dafür. Du kriegst kein Problem mit Gott, wenn Heuschrecken dein Land vernichten. Das Schlimme an dieser Deutung ist, und das ist wirklich schlimm, Gott kann offensichtlich dann auch nicht so viel dagegen. Da hat etwas anderes dann offensichtlich auch noch sehr viel Macht. Und wenn du es nur Zufall nennst, oder Schicksal, oder Pech, oder was so. Ja, die Folge vom dualistischen Denken ist Angst. Angst. Die dualistische Welt ist eigentlich eine Horrorstory. Ich bewerte sie und sage auch ein Horrormärchen. Wenn du so nicht denken willst, dann ist die andere Möglichkeit nur, dass Freude und Leid, Glück und Katastrophe und Schmerz und so gleichermaßen, dass du das gleichermaßen in Gottes Hand siehst. So. Joel glaubt das. Was passiert? Das passiert, ich sage es jetzt mal vorsichtig, irgendwie innerhalb von Gottes Willen. Alles, was passiert, passiert irgendwie innerhalb von Gottes Willen. Wenn du so denkst, bekommst du natürlich ein Problem mit Gott. Wenn die Flut kommt, ja, dann fragst du, was soll das? Das ist so. Aber, und das ist jetzt mein erster Gedanke, der vielleicht hilfreich ist, der für mich neu war, ich glaube, Joel sagt, ein Problem mit Gott haben ist kein so großes Problem. Das scheint für Joel okay zu sein, ein Problem mit Gott zu haben an dem Punkt. Ja? Damit kann ich leben. Ja, ich habe ein Problem jetzt mit Gott, aber damit kann ich leben. Er sieht in diesen Geschehnissen ja eigentlich Gott gegen sich heraufziehen. Ja, da habe ich ein Problem mit Gott. Da habe ich auch vielleicht Angst vor dem, was da passieren kann und so. Aber, und das ist der Unterschied, ich habe keine Angst vor Gott. Warum nicht? Da komme ich gleich zu. Und das ist ein Unterschied. Wenn ich das Gute wie das Schlechte in Gottes Hand lasse und keinen Dualismus aufmache. Und mir fällt auf, die innigsten Gottesliebhaber sind nicht selten Menschen, die Schweres erlebt haben. Und die trotzdem sagen, ich will diesen Tsunami, der mein Leben da getroffen hat, lieber aus Gottes Hand nehmen, als aus der Hand von irgendetwas anderem. Und Gott hat irgendwie leider nichts tun können. Und wenn du Jesus als Gottesliebhaber, als größten Gottesliebhaber kennst, der betet im Garten Gethsemane und weiß, was ihm da bevorsteht. Und er sagt, Gott, wenn es geht, kannst du das an mir vorbeigehen lassen? Ja, das sind Menschen, die ihm das antun, aber trotzdem lässt er das bei Gott irgendwie. Das ist nicht einfach zu denken, das macht ja auch Probleme mit Gott, aber die sind okay. Okay. Also, Joel hält sozusagen Gott und die Welt und alles, was in dieser Welt Gutes und Böses passiert, er hält das zusammen. Vielleicht kann das ein hilfreicher Gedanke sein. Ich weiß, dass der auch schwierig ist, aber ich halte ihn für den gesünderen, als es aufzuteilen. Und wahrscheinlich können nur die, die sowas mal erlebt haben, wirklich sagen, ob das ein hilfreicher Gedanke ist. So, jetzt nennt Joel das Böse, was passiert, ja aber auch noch Gericht Gottes. Das ist ja noch eine Stufe mehr. Das ist für uns sehr fremd. Ich will das nochmal sagen, er spricht allerdings hier nicht von Schuld, die mit Gericht bestraft wird im persönlichen Sinne, sondern von überindividueller Schuld, die auch überindividuell irgendwie hier Folgen hat. Er prangert kein konkretes Fehlverhalten an, habe ich ja vorhin schon gesagt. Andere tun das. Die sagen, ihr Könige, wenn ihr nicht langsam den Armen auf die Beine helft, dann wird Gott hier so, ja? Das macht er gar nicht. Er sagt nicht, du und ihr habt das gemacht und deswegen ist das passiert, sondern er sagt, wir alle, unser Volk, alle Völker, die Menschheit. Überindividuell. Und ich finde, wir müssten uns, wenn wir Joel uns schon aussetzen, wenn wir uns dem schon aussetzen, dann müssen wir uns fragen, ob dieser Zusammenhang zwischen überindividueller Schuld und überindividueller Verlorenheit unserer Welt, ob es da einen Zusammenhang gibt. Könnte der bestehen? Ich sag's mal hart, steht diese Welt unter einem Urteil? Frühere Generationen hätten mit diesem Satz gar kein Problem gehabt, sondern gesagt, ja, natürlich. Und ich habe schon ein Problem. Aber ich will mich von Joel das trotzdem fragen lassen. Kann ja nicht schaden, darüber nachzudenken. Vielleicht ist das, was ich jetzt gesagt habe, ein Grund, warum diese Texte Menschen heilig waren. Jetzt kommt aber, jetzt kommen wir langsam zu dieser Tasse Tee, zu dieser warmen Tasse Tee mitten im Unglück. Ja. Jetzt kommt noch mehr, was Joel sagt. Im dritten Kapitel, nein, es ist, glaube ich, das Ende des zweiten Kapitels, lässt er Gott zu Wort kommen. Der Gott, der ihm zum Gegner wird irgendwo, ja, ne? Aber vor dem er keine Angst hat, denn jetzt könnt ihr zu mir umkehren, sagt der Herr. Wendet euch mir zu von ganzem Herzen, fastet, weint und klagt, zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider. Ja, kehrt um zum Herrn, eurem Gott. Ihr wisst doch, er ist voll Liebe und Erbarmen. Er hat Geduld, seine Güte kennt keine Grenzen. Das Unheil, das er androht, wie oft tut es ihm leid. Vielleicht tut es ihm auch diesmal leid und er lässt auf euren Feldern und Weinbergen wieder eine Ernte heranwachsen. Zuerst mal ist es wieder komisch. Plötzlich ist er vom Zukünftigen wieder im Jetzt. Ja, plötzlich geht es wieder darum, ey, wir können das noch abwenden irgendwie. Obwohl da diese Katastrophe ja auch schon passiert ist irgendwie. Er redet immer so von Zukunft und hier und jetzt gleichzeitig. Aber dieser Satz, zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider. Mein Eindruck ist, auf diesen Satz läuft dieses Buch hinaus. Obwohl das nicht am Ende, sondern in der Mitte steht. Aber es ist, mein Eindruck ist, das ist der zentrale Appell. Das Kleider zerreißen, ja, das ging in etwa so. Deswegen habe ich dieses Hemd angezogen. Es ist einfach das Älteste, was ich besitze. Man machte das, man riss, und dann natürlich hatte es keine Knöpfe, man zerriss das wirklich so, dass es dann auch hin war, als Ausdruck tiefsten Erschütterung, tiefster Trauer. Das hat mich jetzt wirklich getroffen. Und Joel fragt, müsste euch das nicht zu Herzen gehen, nicht nur eure Kleider, müsste das nicht tiefer drin in euch etwas zerreißen? Geht das euch eigentlich tiefer bei euch? Zerreißt euch das das Herz? Müsst es das nicht tun? Wann geht ihr endlich um? Wann verändert es uns innen drin? Mein Eindruck ist, darauf läuft das Buch hinaus. Wann ändert es uns innen drin? Müsst ihr euch diese Katastrophe, die ihr erlebt habt, nicht zurück zu Gott treiben? Müsst ihr das nicht an eurem Selbstverständnis rütteln? Müssen das nicht Fragen in euch aufreißen? Und ich glaube, gefragt sind hier eigentlich nicht die, über die die Katastrophe schon hereinbrach, Ja, die alte Japanerin, die alles verloren ist, die musst du nicht fragen, ja, müsste das nicht dein Herz zerreißen hier? Deren Herz ist bereits zerrissen. Und alles steht in Frage. Und manchmal treibt solches Leid, was wir persönlich erleben, manchmal treibt uns das näher zu Gott hin und andere treibt es weiter von Gott weg und wir sollten das nicht bewerten. Beides ist verständlich. So. Mir scheint aber, gefragt sind eher die, die das nur beobachten, die es noch nicht selbst getroffen hat, die die Dunkelheit aufziehen sehen könnten, die aber noch gute Hoffnung haben, dass es sie vielleicht doch nicht erwischt. Okay, die Katastrophe ist passiert, aber er sagt ja, ey, erzählt das euren Leuten weiter und da kommt noch was auf uns zu. Müsste es uns anderen nicht das Herz zerreißen? Müssten wir nicht umkehren? Müsste es uns nicht zu Gott treiben? Gestern hat mich jemand gefragt, oder diesen Satz habt ihr vielleicht auch schon oft gedacht, Teenager äußern ihn oft, wenn alle Menschen anders denken würden, wenn alle Menschen teilen würden, wenn unser aller Herz anders wäre, dann wäre die Welt eine andere. Ja, müsste das nicht? Also, was macht es mit deinem Herz? Und jetzt kommt er zu dem Grund, warum das unser Herz zerreißen könnte und warum darin so eine Tasse Tee zu finden ist. Denn Gott ist voll Liebe und Erbarmen. Er hat Geduld. Seine Güte kennt keine Grenzen. Das Unheil, das er androht, wie oft tut es ihm leid. Da blitzt jetzt Joels Gottesbild durch. Und aufgrund dieses Gottesbildes hat er, für mich nicht ganz nachvollziehbar, aber irgendwie keine Schwierigkeit mit einem richtenden Gott. Heute Morgen hat jemand zu mir gesagt, dass der Richter der Welt dieser Gott ist, das macht mir Hoffnung. Und ein paar Sätze weiter beschreibt er jetzt diese Tasse Tee. Da erwachte im Herrn die brennende Liebe für sein Land und das Erbarmen mit seinem Volk. Er antwortete ihnen, verlasst euch darauf. Ich gebe euch so viel Korn, Wein und Öl, dass ihr euch daran satt essen könnt. Ihr werdet den Völkern nicht mehr zum Spott dienen. Jetzt springe ich einen Vers. Ihr Felder, habt keine Angst mehr. Freut euch und jubelt, der Herr hat Großes getan. Ihr Tiere auf dem freien Feld, habt keine Angst mehr. Die Weiden in der Steppe sind wieder grün. Auch die Bäume tragen wieder Frucht. Feigenbaum und Weinstock bringen reichen Ertrag. Ihr Bewohner des Zionsberges, freut euch und jubelt über den Herrn, euren Gott. Er erweist euch seine Güte und schickt euch Regen wie zuvor. Frühregen im Herbst und Spätregen im Frühjahr. Macht das Sinn? Ja. Auf den Dreschplätzen häuft sich das Getreide und in den Keltern laufen die Wannen über voll Most und Öl. Wein müsste hier noch stehen, steht aber nicht da. Etwas weiter unten, es kommt die Zeit, da werde ich meinen Geist ausgießen über alle Menschen. Wegen diesem Text habe ich die Predigt vor ein paar Wochen schon Er erhält genannt. Er erhält. Und im Neuen Testament würden wir dieses, hey, da blüht wieder was auf, so ist Gott eigentlich, das ist das wahre Wesen Gottes, würden wir das Gnade nennen. Könnte es sein, dass die Menschen Joel auch wegen dieses Abschnitts liebten und für heilig empfanden und Hoffnung darin entdeckten? Mitten in der Dunkelheit steht hier ganz plötzlich, das wird wieder anders, es wird wieder anders. Da wird wieder echtes, gutes Leben sein. Ihr werdet wieder lachen. Mein Lebensgeist wird euch lebendiger machen als je zuvor. Verzweiflung wird dann nur ein Mangel an Information sein. So, und das steht wirklich bei Joel mittendrin. Denn du liest nur 3 Verse weiter, dann ist wieder Apokalypse. Also das ist wie so eine kleine Tasse Tee mitten im Untergang da. Das sind die Propheten. Die sehen sehr, sehr nüchtern und schonungslos das Dunkle und sie nennen es Dunkel. Und sie sehen darin auch oft Gericht Gottes. Aber da bleiben sie nicht stehen. Sie sehen dahinter den neuen Morgen schon heranbrechen. Das sind die Propheten. Und das ist die Kraft von Glauben. In der Katastrophe schon an den Neubeginn glauben. Im Sturm schon an die Sonne denken. Im Krieg schon an Wissen, es wird wieder Frieden sein. Im Sterben schon noch an Wachstum glauben, was wieder entstehen wird. Im Gefängnis an Freiheit. So, ja. Ist die Kraft von Glauben. Weil das wahre Wesen Gottes dieses ist. Lebenschaffend. Also, wenn ich das so zusammenfasse, ne? Joel hält beides zusammen. Das Gute wie das Schwere lässt er bei Gott. Das kann man vielleicht von ihm lernen. Der Schmerz und der Tod, aber eben auch die Heilung und das Leben. Und darum zerreißt es ihm das Herz. Und er sagt, das lohnt sich. Deswegen renne ich zurück zu diesem Gott. Denn ich glaube an seine Gnade. Darum platzt ihm sozusagen nicht der Kragen, ja? Und er wird sauer auf alles in der Welt und auf die anderen und überhaupt, sondern, so könnte man auch reagieren, sondern er rennt zurück zu Gott. Darum, weil Gott so ist, kann er hoffen und das Licht schon sehen, obwohl es dunkel ist. So, 400 oder 800 Jahre später sitzt Jesus von Nazareth mit seinen Freunden in einem Zimmer in der wahrscheinlich gleichen Stadt, wie in der Joel sprach. Und er tut genau dasselbe. Er glaubt mitten in der Katastrophe an den Neubeginn. Und er sieht den Schmerz kommen, den Tsunami seines eigenen Sterbens, und er sieht dahinter den Morgen einer neuen Welt schon heraufkommen. Und er gibt seinen Freunden etwas, damit sie das nicht vergessen. Damit sie Schmerz und Tod und das auch nicht vergessen, aber vor allem nicht das, was dahinter heraufzieht. Und das ist so etwas Ähnliches wie japanischer Tee in einer Ruine. Er lehrt sie so ähnlich wie die alte Japanerin den Elefanten, diesen Schluck bewusst zu sich zu nehmen und dieses Stück Brot bewusst zu essen. Denn, sagt er, das ist nichts anderes als Gottes Gnade, die sich am Ende durchsetzen wird und die Leben bedeutet, dein und mein Leben bedeutet, die aber jetzt schon hier ist, mitten in dem Dunkeln. So wie Gottes Lebensgeist, der jetzt schon hier ist. Petrus wird ein paar Wochen später auf dem Marktplatz in dieser Stadt sagen, er wird Joel zitieren und sagen, Joel hat gesagt, Gottes Geist wird eines Tages auf alle ausgegossen. Ja, ist passiert, Pfingsten, ne? Hat angefangen, der Tag des Herrn bricht an. So, also Brot und Saft und Gottes Geist sind jetzt schon hier, mitten im Tsunami deines Lebens, wenn du vor allen Dingen in dein Leben gedacht hast oder im Tsunami, in der wir in dieser Welt stecken. Und wenn du gleich magst, dann kannst du das schmecken. Das ist nur ein kleiner Schluck und nur ein kleines Stück Brot, aber für den Moment ist dann vielleicht, wie diese alte Frau das sagt, der Schmerz weg. Und das Leben und die Hoffnung da. Und wir feiern das Abendmahl als Zeichen unseres Glaubens, dass Jesus Christus in seinem Leiden und Sterben die ganzen Katastrophen dieser Welt und unsere persönlichen und unsere Schuld und die Schuld dieser Welt an getragen hat. Das Gericht Gottes sozusagen. Dass sich aber Gnade Gottes durchsetzt, genau da. Und sich durchsetzen wird. Also schon jetzt und später. So ähnlich wie Joel spricht das Neue Testament auch von schon jetzt und später. Von Zukunft und Gegenwart gleichzeitig. Die Band wird gleich Lieder spielen. Und wenn du an Jesus Christus glaubst und Gott vertrauen willst in dem Schweren und in dem Schönen und in dem, was er dir zumutet und in dem, was er dir schenkt, weil du glaubst, dahinter ist ein liebender Gott, dann nimm einen Becher Saft und ein Stück Brot. Und wir machen das heute anders als sonst. Es gibt dir niemand. Ich habe gedacht, heute macht das mal jeder für sich selbst. Das steht hier unten und auch ganz da oben. Heute ist es fast empfehlenswerter, da hochzugehen. Nimm dir einfach so ein Stück und du kannst dich da oben dann auch irgendwo, das ist, glaube ich, nehme ich an, relativ viel Platz, sich irgendwo hinsetzen oder du kannst es mit zu deinem Platz nehmen. Aber nimm das mal bewusst, nicht einfach so hingehen, runter, sondern nimm es ruhig mit und nimm es bewusst. Jesus Christus sagt dir, das Brot ist mein Leib, mein Leben, das euer Leben ist. Tut das immer wieder, damit ihr euch erinnert, dass ihr das Leben habt, egal wie es außenrum aussieht. Und nimm immer wieder einen Schluck von diesem Saft, damit euch bewusst bleibt, dass Gott einen Bund mit euch geschlossen hat. Er hat euch seine Gnade versprochen und ihr könnt euch auf sie verlassen. Und eines Tages werden wir das zusammentun, sagt er, ne? Ihr und wir, du und ich. Wir werden feiern und wir werden viel Wein und viel Brot und wahrscheinlich auch noch ein oder andere mehr essen. Und Jesus sagt, ich sehne mich, ich freue mich auf diesen Tag. Das war jetzt ein bisschen frei paraphrasiert von mir, was Jesus da in den Einsetzungsworten sagt. Ja? Ich denke, für heute ist das okay. Manchmal fragen sich Leute, was ist den Christen eigentlich so heilig an diesem seltsamen Ritual mit Brot und Saft? Es erzählt doch eigentlich vom Sterben, ne? Vom Tod Jesu, vom Gericht sozusagen. Ja, aber es erzählt uns eben auch vom Leben und von der Gnade und von der Hoffnung und von der Zukunft. Wir singen Lieder, ihr könnt irgendwann während dieser vier Lieder nach oben und nach unten gehen, wenn ihr mögt.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.